Herzlich willkommen zur 51. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Achim Hensen, Co-Founder at Purpose Foundation and Purpose Ventures und damit einer der Köpfe hinter dem sehr aktuellen Thema Verantwortungseigentum.
Diese Eigentumsebene ist keine, über die wir so gelernt haben nachzudenken und auch nicht gelernt haben, darüber in Kontakt zu gehen. Also das ist eher so ein Thema, was immer im Hintergrund läuft. Ganz viele Mitarbeitende in Unternehmen können aus meiner Sicht, haben gar nicht so einen richtigen Bezug zu dieser Ebene. Die wissen, da läuft irgendwann mal so ein Eigentümer lang oder sie sind irgendeine Aktiengesellschaft oder das bedeutet irgendwas. Aber so richtig zu sagen, was hat eigentlich Eigentum für einen Einfluss auf meinen Ort, zu dem ich da jeden Tag gehe oder für den ich mich einbringe, das haben wir nicht so richtig gelernt und darüber im Austausch zu sein und nach guten Lösungen auf dieser Ebene zu ringen, schon gar nicht, weil wenn man Eigentum anfasst, dann ist das gleich irgendwie was, da bist du entweder gleich irgendwie Kommunist oder was weiß ich. Also das ist so geprägt von Eigentum, bloß nicht denken und bloß nicht anfassen.
Erfahrt im Podcast, warum es so wichtig ist, über die Bedeutung von Eigentum nachzudenken und welcher Zusammenhang zwischen Eigentum und Transformation der Wirtschaft besteht. Wir sprechen darüber, warum es einer neuen unternehmerischen Gesellschaftsform bedarf, welche großen Vorreiter es mit Firmen wie Bosch und Zeiss gibt und welche Erfahrungen Unternehmen gemacht haben, die den Schritt ins Verantwortungseigentum gegangen sind. Wir sprechen über die Rolle von Geld und Kapital in unserem Wirtschaftssystem, die Verbindung von Eigentum und Entscheidungsmacht und diskutieren, wer im Unternehmen die Macht haben sollte, beziehungsweise wer wann aus dem Unternehmen Gelder beziehen sollte. Das Gespräch war so spannend heute, dass Achim und ich uns spontan entschieden haben, zwei Folgen aufzunehmen. Mit einer wäre das Thema unvollständig geblieben. Deshalb klickt im Anschluss an diese Folge gerne gleich die nächste Folge an. Es geht nahtlos weiter. Erlebt mit Achim einen Vordenker und Antreiber, der sich leidenschaftlich für eine Transformation der Wirtschaft einsetzt. Dabei kommt er nicht aus einer theoretischen Betrachtung, sondern hat selbst erfahren, was es bedeutet, wenn man seine ganze Arbeitskraft in ein Unternehmen einsetzt, dessen Kultur sich durch einen Verkauf von einem Tag auf den anderen verändert. Dranbleiben lohnt sich, denn zum Ende gibt Achim sehr konkrete Hinweise dazu, wie sich interessierte Unternehmen dem Thema nähern können und was es bedarf, um ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu werden. Hallo Achim.
Hi, grüß dich.
Achim, ich freue mich, dass du heute hier bist. Du bist Co-Founder at Purpose Foundation und Purpose Ventures. Das klingt erstmal ziemlich cool. Viele Leute werden sagen, oh, da ist dieses Wort Purpose drin. Was ist das denn eigentlich? Was machen die denn eigentlich? Und deshalb wäre auch meine erste Frage, wie bist du dahin gekommen? Was treibt dich? Was ist dein Werdegang? Und was ist Purpose heute?
Zwei große Fragen zum Start. Also schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Annette. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich bin eigentlich mal Wirtschaftspsychologe, das habe ich mal studiert. Und wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ob ich mal was mit Eigentum und alternativer Finanzierung von Unternehmen machen würde, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist nicht mein Spielfeld.
Im Studium ja auch so auf einem anderen Spektrum, ne? Die einen machen Psychologie und die anderen machen Finanzen, ist irgendwie ein bisschen...
Oft ist es so, ja, genau. Bei mir war es so, dass ich nach dem Studium relativ lange im Bereich der Organisationsentwicklung gearbeitet habe. Also ich habe erst eine Beratung eine Zeit lang gemacht und dann bin ich aber irgendwann in interne Organisationsentwicklung einer Firma in Bremen gegangen und wir haben ziemlich coolen Scheiß gemacht, würde ich sagen, jetzt mal rückblickend.
Okay. Klingt gut.
Relativ früh, ja, heute ist es ja so ein bisschen Mainstream geworden, alles was man so Richtung New Work und dezentraler Strukturen und Selbstorganisation. Das war damals, als wir das gemacht haben, total undenkbar für viele. Also wir haben angefangen zu hinterfragen, braucht es jetzt eigentlich hier so feste Führungskräfte und Brauche es feste Fachabteilungen oder können wir das nicht lieber in so integrierten Teams machen? Können die sich nicht eigentlich selbst organisieren? Sollten wir das Ganze nicht an der Unternehmensidee strukturieren? Sollten wir nicht viel mehr vom Außen nach innen denken, anstatt top-down? Was sind die richtigen Bilder für die Organisation? Also haben wahnsinnig viel im Bereich Selbstorganisation, New Work, Dezentralität, Self-Management gearbeitet. Und das war eine total spannende und gute Reise. Wir waren am Ende 130 Kollegen und hatten so selbstorganisierte Teams und davon hat vieles sehr, sehr gut geklappt. Und diese Firma, ich war nicht Eigentümer dieser Firma, und diese Firma wurde dann irgendwann verkauft. Also es hat so gut funktioniert, dass dann irgendwann Interessenten gekommen sind.
Das passiert ja dann oft, wenn es so richtig gesagt gut haben, läuft. Ja.
Genau. Es ist, glaube ich, eine Geschichte, die sich jede Woche irgendwo wiederholt. Und für mich war das tatsächlich ein total lebensprägendes Ereignis, weil ich gemerkt habe, dass ich das eine total komische und sozial anstrengende oder herausfordernde Situation fand, weil ja plötzlich Menschen, also was in so einem Verkauf ja passiert, Menschen legen Geld auf den Tisch und für dieses Geld kriegen sie Anteile an einer Firma. Und das heißt, da sagt man dann so schnell, ja, da kämen da jetzt irgendwie Anteile. Aber was das ja eigentlich heißt, ist, die legen Geld auf den Tisch und dafür kriegen die Kontrolle über diese Firma. Und wir waren ja nur eine Firma, die sehr viel immer darüber geredet hat, was ist der Unternehmenssinn und wir haben darüber geredet, Eigenverantwortung zu stärken und ins Potenzial zu kommen. Und also diese Begriffe Eigenverantwortung und Sinn waren immer relativ zentral. Und wir hatten so Prinzipien, dass eigentlich die Menschen Verantwortung übernehmen, die nah am Problem sind, die sozial legitimiert sind, die Erfahrung haben und so weiter und so fort. Und jetzt bei so einem Verkauf kommen jetzt also Menschen rein, legen Geld auf den Tisch und kriegen dafür Kontrolle, Stimmrechte heißt das dann.
Ja.
Und ich fand das ein total absurdes Erlebnis, dass plötzlich Menschen, die ich noch nie so richtig gesehen habe, Macht und Kontrolle über die Organisation haben, in der ich zu der Zeit viele Jahre gearbeitet habe und die ich sehr viel meiner Lebensenergie eingebracht habe. Und heute kann ich da so drüber reden und das so reflektieren. Ich fand das damals echt, das war fast ein bisschen traumatisch für mich, das zu erleben, weil ich fand das einfach einen total komischen und auch nicht sinnvollen sozialen Mechanismus, dass ich Macht hinlege und dafür Geld über eine Organisation kriege und auch über die Arbeit, die ich geschaffen habe.
Haben die denn sozusagen ihr Kontrollrecht auch sofort ausgeführt oder haben die gesagt, hey, ich habe da eine coole Organisation, die sind richtig voran zum Thema New Work? Oder haben die gesagt, nee, ich habe hier Geld hingelegt, ich mache klassische hierarchische Strukturen, so wie wir das halt kennen?
Ja, weißt du, also das mit dem Stimmrecht, und da kommen wir gleich direkt drin im Thema. Das Spannende an Stimmrecht auf Gesellschafterebene ist ja nicht, dass das jeden Tag irgendwie ausgeübt wird, sondern das, was das ja eigentlich ist, ist der letzte Ort der Macht, wo die grundsätzlichen Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja nicht jetzt derjenige, der die ganze Zeit überall rumläuft und die Entscheidung trifft im Idealfall. Aber es ist eben so, dass alles, was im Unternehmen passiert, ja auf Basis dieser Kern-DNA oder dieser Kernstruktur passiert. Und da liegt nun mal die Macht. Und natürlich führt man dann Gespräche, wie funktioniert diese Firma und wie wird hier gearbeitet. Aber wie das so mit so einer Kultur und bestimmten Arbeitsstrukturen auch ist, die sind ja gewachsen und die leben ja auch von Menschen, die tragen und die ins Leben bringen und die aus einer gewissen Haltung heraus entstehen. Und selbst wenn ich jetzt sage, ja, ich verstehe das, ihr arbeitet hier irgendwie ein bisschen anders, plötzlich braucht es ja eine Kohärenz zwischen denen, die Macht haben und der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und ich glaube, das kann gar, also wenn dann plötzlich so ein Konzern reinkommt und Stimmrechte übernimmt, dann ist das ja erstens, sind es dann wiederum Vertreter eines anderen Unternehmens und plötzlich muss ich das ganz neu finden. Und ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis sie dann wirklich reinregiert haben. Natürlich heißt es immer bei solchen Übernahmen, wir verändern gar nichts, es bleibt alles gleich.
Ja, ja.
Das ist ist in großen und oft ist das ziemlicher Quatsch, glaube ich. Und rückblickend würde ich auch sagen, dass es in der Firma ziemlicher Quatsch war und sich sehr, sehr viel im Nachhinein verändert hat, sehr, sehr viele Menschen dann auch gegangen sind, die Art der Arbeit sich wieder wegentwickelt hat davon. Und ich will das jetzt gar nicht sozusagen moralisierend, moralisch bewerten. Ich will mehr sagen, das war gar nicht mehr mein Unternehmen, wo ich meine Lebensenergie eingebracht habe. Und ich war tief betroffen davon, dass da einfach Menschen kommen, Geld auf den Tisch legen und dann Macht über eine Organisation bekommen, die...
Ja, ich finde das total spannend, dass du das jetzt aus der betroffenen Sicht schilderst. Dass du jetzt sagst, ich habe das selber erlebt, was es bedeutet. Ich gebe meine Lebensenergie ein. Das ist mein Unternehmen, ist meine Kultur. Also ich stehe für dieses Unternehmen, lebe, arbeite für dieses Unternehmen und das auch gerne. Ja. Und dass sich dann alles verändert, wenn sich die Eigentumsstrukturen verändern. Egal, wie schnell rein regiert wird oder nicht. Aber das Unternehmen ist eben nicht mehr das Gleiche.
Ja. Und was daran so fies ist, denke ich, ist, dass das eine Ebene ist. Und das bringt mich dann jetzt auch gleich zu dem, was wir heute machen. Diese Eigentumsebene ist keine, über die wir so gelernt haben, nachzudenken und auch nicht gelernt haben, darüber in Kontakt zu gehen. Also das ist eher so ein Thema, was immer im Hintergrund läuft. Ganz viele Mitarbeitende in Unternehmen können aus meiner Sicht, haben gar nicht so einen richtigen Bezug zu dieser Ebene. Die wissen, da läuft irgendwann mal so ein Eigentümer lang oder sie sind irgendeine Aktiengesellschaft und das bedeutet irgendwas. Aber so richtig zu sagen, was hat eigentlich Eigentum für einen Einfluss auf meinen Ort, zu dem ich da jeden Tag gehe oder für den ich mich einbringe, das haben wir nicht so richtig gelernt und darüber im Austausch zu sein und nach guten Lösungen auf dieser Ebene zu ringen, schon gar nicht, weil wenn man Eigentum anfasst, dann ist das gleich irgendwie was, da bist du entweder gleich irgendwie Kommunist oder was weiß ich. Also das ist so geprägt von Eigentum, bloß nicht denken und bloß nicht anfassen und so, das ist so in einer Ecke mit so einer Kultur von Jahren, über Geld und über Gehalt redet man ja eigentlich auch nicht am besten und alles so ein bisschen tabuisiert und eigentlich denkt man alle, ist ja auch gar nicht so wichtig, solange die Kultur ein bisschen nett ist.
Weil die ganze Diskussion hört ja im Grunde bei den Führungskräften auf. Also wir sind da angelangt, dass wir auch über Top-Management und Führungskultur auch im Top-Management sprechen. Da sind wir über diese New Work-Themen ja angelangt, aber darüber hinaus nicht. Was dann, wer da noch hinter dem Top-Management steht, darüber spricht keiner. Die Diskussion wäre mir jetzt, außer dass wir natürlich schon viel gesprochen haben, auch nicht bekannt.
Ja, und das ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt ja, wenn wir jetzt über New Work und Selbstorganisation reden, gibt es ja sowieso zwei Strömungen meiner Meinung nach innerhalb der Selbstorganisation, der New Work. Das eine ist so, ja, wir machen das hier alles ein bisschen netter und dann können wir uns alle nochmal ein bisschen feedbacken und dann fühlen sich alle ein bisschen besser und dann machen wir eigentlich so wie vorher, aber ist irgendwie eine bessere, so eine nettere Kultur. Und das andere ist, ich verstehe schon unter New Work, gibt es auch eine Perspektive, die ist sehr viel philosophischer, die ist sehr viel tiefer, wo es um die Frage geht, darum zu ringen, wie verstehen wir eigentlich Arbeit, was kann Arbeit bedeuten, was ist dieser Arbeitsbegriff, die, glaube ich, bei den Vorreitern der New Work-Bewegung auch eine Form von Kritik an bestimmten Wirtschaftsformen ist, also an so einer absolut finanzialisierten Form von Kapitalismus. So, also da steckt eine ganz tiefe Diskussion drin, in der Eigentum eigentlich inhärent ist. Und ganz spannend ist, dass die ganz viele Menschen in dieser New Work Szene orientieren sich ja so an Soziokratie und an solchen Geschichten. Und die Menschen, die das vorgedacht haben, weil die haben sich selbstverständlich auch über Eigentum nach Gedanken gemacht. Die haben nämlich gesagt, dass eigentlich solche Formen der Arbeit am besten mit Stiftungskonstruktionen zu kombinieren sind. Frederic Laloux hat in seinem Buch Reinventing Organizations beschrieben, dass es eine sehr schwierige Beziehung von diesem Thiel, die Ende des Thiel-Unternehmen, zu der Mainstream-Eigentumsform gibt, die heute vorherrscht. Und er sagt eigentlich, hat er schon in seinem Buch geschrieben, eigentlich müsste man in eine Richtung denken, die eher von Stewardship spricht, also eine Form von Treuhändertum, wo Menschen in Rollen gehen und die Verantwortung fürs Unternehmen übernehmen. Also die erwähnen das schon überall. Und so war auch mein Schritt dann zu der Frage des Eigentums. Als ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, diese Rolle des Eigentums, habe ich angefangen, mich da reinzulesen und immer mehr damit zu beschäftigen und bin an all diesen Ecken darauf gestoßen, dass selbstverständlich die Vorreiter darüber reden, aber immer eher so das als eine wichtige Stelle aufmachen und so im Verhältnis 99% zu 1 ist so, 99% geht so um Strukturen und Prozesse und Kultur und 1% dann, ja, übrigens Eigentum ist auch noch wichtig. Und nach meinem biografischen Erlebnis, über das wir jetzt gerade da gesprochen haben, hatte ich das Glück, meine Mitgründer kennenzulernen und wir haben einfach gesagt, das muss auch anders gehen. Meine Mitgründer waren biografisch auch aus anderen Gründen heraus betroffen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal auf die Reise gehen und wollen gucken, gibt es so Vorreiter, wie es das bei New Work ja auch gibt, gibt es Vorreiter, die haben Eigentum einfach schon mal ganz anders gedacht. Und was können wir von denen lernen? Und was sind Formen, die, wir haben das damals genannt, was sind so potenzialentfaltendere, gesündere Formen von Eigentum, Unternehmenseigentum? Und in meinem Fall, was sind Formen, die wirklich irgendwie eine Kohärenz erzeugen aus dem ganzen Prinzipien von Sinnorientierung und Eigenverantwortung und der Repräsentanz auf Eigentumsebene? Das ist das, was mich von Anfang an interessiert hat. Und zwar vor allen Dingen, weil ich glaube, wenn man die beiden Dinge kombiniert, birgt das unfassbar viel unternehmerisches Potenzial. Weil auch diese ganze Selbstorganisationsgeschichte ist für mich ja kein Selbstzweck nur, sondern sie ist eben auch eine Art und Weise, miteinander zusammenzuarbeiten, die wahnsinnig viel Potenzial im Individuum, aber auch als Organisation entfesseln kann. Und da habe ich diese Kombination von den beiden, ist etwas, was mich bis heute eigentlich total interessiert.
Das ist ja auch sehr spannend. Du hast jetzt eben schon mal gesagt, du hast Gleichgesinnte gefunden. Ich glaube, dein Bruder ist noch an Bord und Arnim Steuernagel, sind hier noch einige an Bord, die dann, ihr habt dann gemeinsam gegründet. Vielleicht für alle, die euch noch nicht kennen, ihr seid ja Verschiedenes. Es gibt eine Stiftung, es gibt eine AG, glaube ich. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was ihr da genau gegründet habt, welche einzelnen Einheiten es gibt und was auch die Aufgaben sind, weil ihr seid ja sehr auf sehr vielfältiger Ebene zu dem Thema sehr aktiv.
Ja, du kannst mir dann helfen, wo das schon einfach verstehbar ist und wo nicht. Und gerne sortieren wir das ein bisschen
Mal
zusammen.
gucken.
Ich mach's aber ganz gerne an, eigentlich wie wir uns selber dem Thema genähert haben, erklärt ganz gut, warum wir heute die Struktur haben, die wir haben. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben uns auf die Suche begeben nach Vorreitern, die dieses Thema Unternehmenseigentum schon anders gedacht haben und sind über so spannende Unternehmen wie Bosch, Zeiss, John Lewis Partnerships in UK gekommen und haben uns die analysiert und dann angeguckt, wie sind die organisiert auf der Eigentumsebene und haben, die sind alle ein bisschen anders. Das eine ist ein Trust, das andere ist eine Doppelstiftung, das dritte ist eine Einzelstiftung, das vierte ist vielleicht eine Genossenschaft, also so von den Rechtskleidern, die die benutzt haben, sehr unterschiedlich. Da haben wir uns aber gefragt, irgendwas ist doch gleich bei denen. Da sind doch Prinzipien, die sich zwischen diesen Unternehmen bewegen. Und sind dann darüber eigentlich auf die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums gekommen, so wie wir es heute nennen. Damals ist ja nicht so, dass man irgendwo ein Buch aufgeschlagen hat und lesen konnte, dass es Verantwortungseigentum, das beinhaltet, blablabla.
Ja, den Begriff habt ihr ja nun geprägt, ne?
Genau,
Der kommt doch von
richtig.
euch, ne? Ja.
Ja. Und die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums haben wir also darüber entdeckt. Ich will sie kurz nennen, weil sie wirklich, das ist der Kern all unserer Arbeit. Es geht uns um diese unternehmerische Haltung zu Eigentum, die sich in den zwei Prinzipien eigentlich widerspiegelt.
Ja.
Das eine ist, dass in diesen Unternehmen sichergestellt ist, dass die Gewinne Mittel zum Zweck sind. Also Gewinne sind sehr, sehr wichtig für das Unternehmen, aber sie sind kein Selbstzweck, die dafür existieren, irgendwann ausgeschüttet zu werden, und nach außen gegeben zu werden, sondern sie sind quasi das Benzin für die Unternehmensidee. Sie müssen immer wieder generiert werden, so dass sie der Unternehmensidee dienen. Das heißt, diese Unternehmen haben einen Weg gefunden, wie die Gewinne ans Unternehmen gekoppelt sind und im Unternehmen verbleiben. Und wenn sie so viele Gewinne produzieren, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit, dann kann das natürlich, also sie haben reinvestiert und was weiß ich nicht, alles Gehälter erhöht, dann werden sie gespendet. Aber sie werden eben nicht mehr an Eigentümer nach außen gegeben, zu großen Teilen. Das zweite Prinzip ist, dass diese Unternehmen alle sicherstellen, dass die Stimmrechte, also die Kontrolle an diesem Unternehmen, das Steuerrad, nicht mehr ein Spekulationsgut ist, was gekauft werden kann. Also der, so wie ich eben in meiner Geschichte erzählt habe, dass jetzt jemand kommt und viel Geld auf den Tisch legt und dafür die Mehrheit der Kontrolle an einem Unternehmen bekommt. Das ist in diesen Unternehmen nicht mehr möglich, sondern die Stimmrechte, die werden immer von Menschen gehalten, die nah mit der Unternehmensmission verbunden sind und oder im Unternehmen aktiv sind. Und das heißt, dass diese Stimmrechte eher gesehen werden als, ja, so wie in so einer Anwaltspartnerschaft. Also ich halte diese Kontrolle am Unternehmen und ich gebe diese Kontrolle weiter an den nächsten Fähigen oder ich erweitere die Runde um die nächsten Fähigen, wenn es notwendig ist. Das ist aber was ganz anderes, als zu sagen, ich kaufe diese Stimmanteile oder ich vererbe sie. Also man löst das aus einer sehr kräftigen Logik heraus. So, und diese zwei Prinzipien sind in den Unternehmen, die wir uns angeguckt haben, umgesetzt worden. Nicht als ein Werteversprechen, was im Eingang irgendwo hängt, sondern sie sind auf der Eigentumsebene unveränderbar verankert worden. Also das heißt, das ist eine rechtliche Repräsentanz, auf die sich die Mitarbeiter, die Partner, die Kunden, die Investoren alle verlassen können, dass diese zwei Prinzipien auf der Eigentumsebene gesichert sind und auch unveränderbar sind. Und das haben wir entdeckt und haben gesagt, das ist ja geil. Weil das ist ja genau jetzt eine Unternehmensidee, wo sichergestellt ist, dass das Geld hat einen ganz klaren Mittel zum Zweck. Die Kontrolle wird als eine Rolle beschrieben, die ganz klar eingebettet ist in das Unternehmen. Und für mich passt es genau zu den Prinzipien von Selbstorganisation und New Work. Viele denken dann bei New Work eher an ja, wir müssen jetzt alle die Anteile einfach an alle verteilen. Aber eigentlich, was Verantwortungseigentum macht, es beschreibt eine neue Qualität von Eigentum. Es sagt noch gar nicht genau, ist das Unternehmen, bist du jetzt, Annette, da die alleinige Verantwortungseigentümerin oder sind das vielleicht 100 oder 20 oder 10? Das ist erstmal noch gar nicht die Frage. Die Frage ist, die Qualität zu verändern. Die Qualität beschreibt eben diese zwei Prinzipien, die ich genannt habe. So, das war jetzt ein langer Rede. Ich pausiere vielleicht mal ganz kurz,
gucken, ob das überhaupt... Genau, wir kommen auch gleich nochmal, doch, für unsere Hörer, wir kommen jetzt da gleich auch nochmal am praktischen Beispiel zurück, weil du hast schon mal Bosch und Zeiss eingeworfen, da wollen wir natürlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Aber wir waren ja jetzt bei dem Punkt, wie habt ihr euch gegründet und wie kommt eure Struktur? Und das machen wir gerade erst nochmal zu Ende, bevor wir dann auf die konkreten Unternehmensbeispiele kommen.
Perfekt, so machen wir das. Also wir haben diese Unternehmensidee entdeckt und haben dann gesagt, da sehen wir unseren Beitrag. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Unternehmensidee mehr ins Leben kommt. Und wir haben uns gefragt, warum gibt es davon eigentlich nicht mehr? Also ich habe in Deutschland studiert und bin in Deutschland groß geworden. Und mir war nicht klar, dass eine der größten und erfolgreichsten Firmen dieses Landes, nämlich Bosch, so eine wahnsinnig schöne, und ich meine wirklich richtig schöne Eigentumsstruktur hat.
Ja, mir auch nicht.
Das wissen ganz viele nicht. Und es gibt viele, viele andere, die auch so eine Eigentumsform haben. Und ich bin ja zur Uni gegangen und habe zum Teil zwar Psychologie, aber auch zu einem Teil Wirtschaft studiert. Und mir hat nie jemand erzählt, dass man Unternehmen und Eigentum eben auch auf diese Art und Weise denken kann. Und dann haben wir gesagt, okay, warum gibt es nicht mehr davon? Und wir sind auf drei Gründe gekommen. Erstens, es fehlt an Forschung, Wissen und Sprache zu dem Thema. Also wie nennt man so ein Unternehmen überhaupt? Wie beschreibt man diese zwei Prinzipien? Was für Effekte haben diese Prinzipien? Wie kann man es umsetzen? Also all das braucht Forschung, braucht Informationen etc. Das ist der erste Bereich, wo wir gesagt haben, da wollen wir Beitrag zu leisten. Und dafür haben wir eine gemeinnützige Organisation gegründet, die sich auf die Forschung und Bildung im Bereich von Verantwortungseigentum fokussiert. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, wir gehen an Unis, wir forschen mit Universitäten zusammen, wir schreiben Open-Source-Material, wo jeder sich darüber... Unsere Bücher sind kostenfrei zur Verfügung. Das ist alles.
Ja, und du hast auch bei mir ja schon 2019 einen Gastbeitrag in meinem Buch geschrieben. Das können wir gleich nochmal erwähnen. Corporate Purpose, Erfolgskonzept der Zukunft. Ich hatte mich damals auf die Suche gemacht, wer kann was zu Purpose sagen und habe euch da gefunden. Und dann hattest du auch einen Gastbeitrag in meinem Buch geschrieben, von dem ich auch viel Feedback bekommen habe. Weil wir haben uns ja im Buch zum Konzept Purpose auseinandergesetzt und du hast das Eigentumsthema und wir haben das extra nicht integriert, sondern es ist ein extra Gastbeitrag und ich war da immer total happy, dass wir uns da kennengelernt haben, weil das Thema so schön ergänzt, weil Purpose an sich ja schnell auf der Ebene, es gibt jetzt auch schon Purpose Washing und Purpose wird ja schon wieder gebasht, auch in alle Richtungen, auch wieder nur schöne Worte für den Vorstandsflur deshalb fand ich das unheimlich schön, dass du da einen Gastbeitrag geschrieben hast, wie man das Ganze eben weiterdenken kann und wirklich institutionalisieren kann. Und in dem Zusammenhang hattest du damals auch gesagt, klar, schreibe ich dir einen Gastbeitrag, weil das ist eins eurer Standbeine, Öffentlichkeit schaffen, drüber sprechen und natürlich auch weiter forschen und gucken, wie können wir das Thema einer breiteren Gruppe zugänglich machen und eben auch wirklich relevanter machen.
Ja, ja. Und wie war das Feedback auf das Kapitel im Buch?
Das war total gut, weil viele ja doch auch bei mir kommen und dann sagen, ja, Purpose und so wie sie das schreiben, ist das ja eine ganz hübsche Idee und das klingt alles so schön, aber wie kriege ich das institutionalisiert? Und wenn man dann so viel Interesse hat, dass man das Buch gelesen hat, dann kommt ja da am Schluss dein Beitrag und dann haben viele gesagt, Mensch, das ist schon cool, dass da auch ein Teil drin ist, wo man sieht, man kann viel mehr machen, wenn man jetzt sinnorientiert wirtschaften will, als sich nur wieder ein wohlklingendes Statement zu geben, was der Purpose sein soll, sondern ich kann das tatsächlich bis hin in der Eigentumsstruktur verankern. Na, das Feedback war sehr gut.
Cool. Ja, ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Purpose, mit dem Begriff und dass der jetzt hier und da kritisiert wird. Wir haben uns selber Purpose genannt ja vor 8 Jahren und da war das noch
nicht. Ihr wart ja ganz früh, da war das ja noch gar nicht.
Genau, und ich überlege öfter mal, wie wir uns heute nennen würden, wenn wir gewusst hätten, wie schnell dieser Purpose-Begriff irgendwie gehypt wird und größer wird. Weil wir haben jetzt immer mal wieder das Feedback, dass Leute uns kontaktieren und sagen, ja, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und dann sagen die, aber ihr macht ja gar nicht Purpose. Weil wir, das stimmt ja, wenn man versteht, das ist jetzt irgendwie so.
Das sind so Leute, die schickt bitte zu mir. Ja, das machen wir ja. Leite die doch bitte gleich um zu mir. Kann ich gut helfen.
Das mache ich. Also bei uns sind sie dann immer so ein bisschen enttäuscht, weil wir sagen, du, was jetzt genau du machst, welchen Purpose du dir jetzt da reinschreibst, darum geht es eigentlich bei uns gar nicht. Wir sagen eher, was es nicht ist. Wir sagen, ja, genau. Wir bauen eine Struktur, die eigentlich ermöglicht, dir als unternehmerische Freiheit immer wieder zu suchen, was ist mein Purpose. Der soll auch lebendig sein, der soll auch nicht irgendwo ganz festgeschrieben sein. Und das manchmal sagen Leute, sind Leute davon so ein bisschen verwirrt, weil sie denken, ihr schreibt doch jetzt genau rein, was quasi gut ist und was nicht gut ist. Das, dafür ist die Idee, die wir machen, viel zu liberal, würde ich sagen. Wir sagen eher, wir definieren, welche Rolle Gewinne haben, und wir definieren, wie mit Kontrolle umgegangen wird. Also wir schaffen das Rechtskleid, aber das ist natürlich, wenn man den Begriff einfach Purpose-Stiftung und Purpose Ventures liest, nicht ganz zugänglich, dass es dann eigentlich im Kern um Steward Ownership, um Verantwortungseigentum geht.
Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, Achim, dass ihr unter anderem durch eure politische Arbeit, auf die kommst du bestimmt gleich noch, inzwischen ja doch zumindest in dem Kreis, der sich überhaupt interessiert für die Themen und der über Wirtschaft neu denken, Transformation der Wirtschaft nachdenkt, doch so bekannt seid, dass ihr eine sogenannte Marke inzwischen seid. Ich glaube, ja. Jetzt braucht ihr über Umfirmierung nicht mehr nachdenken. Dass die Popularität, die ihr euch da hart erarbeitet habt, das war ja auch viel Arbeit, da würde ich lieber ein bisschen das als Diskussionsaufmacher nehmen, zu sagen, warum heißen wir eigentlich Purpose?
Also du würdest jetzt kein Rebranding empfehlen?
Nein, auf gar keinen Fall. Dafür habt ihr zu hart an eurer Popularität gearbeitet.
Ja, okay. Ich nehme das mit. Ich will noch kurz die Frage zu Ende beantworten, was wir machen. Ich habe ja jetzt das erste Standbein nur gesagt, genau. Nämlich unsere gemeinnützige Arbeit und so die Field Building. Das ist unser erster Teil. Das zweite Problem, was wir lösen wollten, ist, selbst wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin weiß, es gibt dieses Verantwortungseigentum, ich habe das verstanden, ich habe davon gelesen, dann möchte ich im nächsten Schritt das gerne ja umsetzen. Und ich brauche jetzt also Unterstützung dabei oder ganz konkrete Lösungen, wie kann ich Verantwortungseigentum umsetzen? Ich erkläre mal, warum. Robert Bosch zum Beispiel, die Kollegen, die Eigentumsstruktur für ihn umgesetzt haben, die haben da irgendwie mit 40 Anwälten 20 Jahre lang dran gearbeitet und sich darüber Gedanken gemacht. Ich kann ja jetzt nicht einem kleinen Mittelständler oder einem Startup erzählen, mach dir mal selber jetzt 20 Jahre Gedanken und dann beschäftige mal so und so viele Anwälte. Das ist viel zu teuer, dauert viel zu lange. Das heißt, es brauchte Leute, die wissen, wie man Verantwortungseigentum heute schon umsetzen kann und mit welchen Tricks es heute schon geht. Das heißt, unser zweiter Bereich ist relativ einfach. Wir machen Beratung und Begleitung von Unternehmen auf dieser Transformationsreise hin zu Verantwortungseigentum, beziehungsweise breiter gesagt, hin zu einem passenden Rechtskleid. Wir fangen jetzt nicht an und sagen, du musst unbedingt Verantwortungseigentum, sondern uns ist es schon wichtig zu sagen, wir wollen uns genau mit dir verbinden, mit deiner Unternehmung und gucken, welche Art von Rechtskleid passt zu dir. Mhm. Und zwar eher auf so einer Design- und konzeptionellen Ebene erstmal. So, und da muss ich jetzt direkt sagen, jetzt Rückschritt auch wieder zu meinem, wo komme ich her, aus welchem Bereich. Die Reise von Menschen zum Eigentum ist eine, die ist für mich so kräftig, weil du dich als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch als ganze Organisation eigentlich mit zwei so unfassbar wirkmächtigen Prinzipien auseinandersetzt. Du fragst nämlich, wer soll warum Macht haben? Und zwar sehr konkrete Macht, also Stimmrecht. Und du fragst die Frage, wer soll warum eigentlich Geld bekommen? Und welche Rolle spielt Geld in dieser Organisation? Und ich habe jetzt in den Jahren, in denen ich im Beruf bin, nichts Wirkkräftigeres für Prozesse und für Gruppen erlebt, als sich damit auseinanderzusetzen. Das ist aber auch eine ganz schön... Also ich schicke da immer fast wie so ein Therapy-Warning vorweg, weil das schon auch viel mit einem macht. Also mit dem Individuum, mit Gruppen, wirklich diese Frage in die Mitte zu stellen, das würde ich nicht unterschätzen, weil wir eben nicht so ganz so sozialisiert sind. Manchmal geht es auch ganz schnell und für Leute ist das super easy, aber andere bewegen das richtig lange und die merken, das löst was aus bei ihnen. Das ist also unsere Beratungsarbeit.
Ich glaube, aber das liegt doch auch in dem, wie wir sozialisiert sind und was wir ganz früh von Wirtschaft erleben. Einem gehört etwas und damit darf er dann darüber bestimmen. Und wenn das auch dann noch etwas ist, was ein Produktionsfaktor ist und Geld, also Gewinne produziert, dann gehören die dem. Das lernt doch sozusagen jedes Kind. Das ist doch etwas, was bei uns gesellschaftlich so verankert und auch noch nicht viel angekratzt ist.
Ja, absolut, würde ich dir total zustimmen. Und ich würde noch daneben stellen, dass das ja auch ganz viel mit was bin ich eigentlich wert und Macht abgeben, auf Macht verzichten, Macht vielleicht sogar teilen, wenn man sich dafür entscheidet. Das sind alles ja Schritte, die wirklich nicht leicht sind und die auch mit Ruhe und mit Respekt und mit Zeit begegnet werden wollen. Das weiß ja jeder, der irgendwie auch mal in einem Nachfolgeprozess gearbeitet hat, dass diese Frage zu stellen, wer sind die Passenden, das Unternehmen auch zu übernehmen, wie definiere ich jetzt eigentlich, wer die Passenden sind, in diese Kontrollrechte reinzukommen, das ist schon ein man kann es auch erstmal machen und dann ins Leben bringen, aber viele Unternehmer und Unternehmerinnen nutzen das auch, um sich darüber sehr klar zu werden und das dann auch passend mit ihrem Team ins Gespräch zu bringen und in die in die Organisation auch ins Leben zu bringen dann. Und dabei helfen wir gerne und das macht uns Freude und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir einfach wahnsinnig viele Beispiele und Umsetzungsmöglichkeiten gesehen haben, von einem Early-Stage-Startup bis zu einem Familienunternehmen in zweiter, dritter Generation.
Ich glaube, das Palette ist auch sehr wichtig, weil hier auch hier natürlich nicht gilt one fits all. Nein. Gerade wenn es ein etabliertes Unternehmen ist. Beim Startup kann ich mir schon noch vorstellen, wenn jemand gleich die Idee hat zu sagen, das soll aber für mich eine vernünftige Basis haben. Mir geht's gar nicht darum, dass ich als Person auf ewig hier bestimme und Geld rausziehen kann. Aber wenn ich jetzt an etabliertes Unternehmen denke, jetzt gerade Bosch, okay, 40 Anwälte, 20 Jahre ist natürlich eine Wahnsinnshausnummer. Aber auch wenn ich an den klassischen deutschen Mittelstand denke, der ja von diesem Unternehmertum geradezu lebt, sowohl als Träger des Risikos, als auch als Träger des Erfolgs. Also das gehört ja so doch unmittelbar zusammen und ist ja auch sehr personalisiert in Deutschland. Wir sprechen ja in Deutschland beim Mittelstand auch oft wirklich über die Menschen, die das Unternehmen besitzen und führen. Ja. Manchmal mehr als den Namen des Unternehmens, weil das so verankert ist bei uns gesellschaftlich und ja auch deutscher Mittelstand auch ja als sehr erfolgreiches Modell gilt. Von daher finde ich das total spannend, dass du sagst, ja, wir gucken da schon sehr differenziert hin und gucken auch hin, was ist die Motivation von jemandem, der sich da auf den Weg machen will, das zu verändern, um dann auch für ihn ein Konzept zu entwickeln, das dann auch funktioniert.
Ja, das mit dem Mittelstand, da stimme ich dir total zu. Ich würde sogar sagen, dass ganz vieles von der Haltung, über die wir hier reden, die repräsentiert ist in dieser Eigentumsform, eigentlich eine sehr breit gelebte und sehr alte Form ist, auf Unternehmertum zu gucken und auch eine mit gerade deutscher, europäischer Tradition. Und umso mehr glaube ich, dass diese Idee, wenn man sie denn dann rechtlich auch verankert, gerade für den Mittelstand und für Familienunternehmen eine wahnsinnig charmante und passende Lösung sein kann, weil sie eigentlich eine Haltung institutionalisiert oder eine Basis schafft, dass die dann auch weiterleben kann und es dann eben von der genetischen Familie erweitert auf Menschen, die eben passen, die passenden Unternehmer, Unternehmerinnen der nächsten Generation sind und in unserem Sprech dann die nächsten Verantwortungseigentümer sind oder die nächsten Stewards, die reinkommen und dieses Unternehmen nach vorne tragen. Ob das jetzt 2, 10 oder 100 sind, das ist wirklich total kulturabhängig. Was ich ja die spannende Idee finde, ist, dass es die Familie nicht ausschließt, sondern dass es das eigentlich erweitert. Dass, wenn sich rausstellt, die Passenden kommen aus der Familie, ja klar, dann kommen sie aus der Familie. Aber Blut und Gene sind dann eben kein ausschließender Faktor mehr, sondern diejenigen, die ins Unternehmen reingehen, sich mit dem Unternehmen verbinden, mit der Arbeit verbinden, mit der Mission empfinden und dann sich als die Fähigen auch rausstellen, das sind diejenigen, die dann auch in diese Rolle gehen, des treuhänderischen Eigentums. So.
Da kann ich an dieser Stelle nochmal die Podcast-Folge mit Michael Hetzer von Elobau empfehlen, den ich hier zu Gast haben durfte. Der ist der klassische, sehr erfolgreiche deutsche Mittelständler, der aber als sein 8-jähriger Sohn zu ihm gesagt hat, Papa, muss ich deine Firma übernehmen? Da sagte er, erzählte auch sehr interessant im Podcast, da hat er gesagt, das hat ihm doch eine ganz andere Sichtweise eröffnet, dass sein 8-jähriger sich schon damit quält, ob er das Unternehmen weiterführen muss. Und daraufhin hat er sich auf den Weg gemacht und ist inzwischen auch sein Unternehmen Elobau in Verantwortungseigentum. Auch eine besondere Form, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, eine, die für ihn passt. Und damals war er auch noch Pionier, weil er das schon vor einigen Jahren gemacht hat. Aber ja, also die Folge kann ich sehr empfehlen. Da kann man das nochmal am konkreten Beispiel, das, was Achim hier gerade dargestellt hat, am konkreten Beispiel nochmal anhören. Und es ist sehr begeisternd, was da möglich ist, kann ich nur sagen.
Finde ich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel und kann ich uneingeschränkt mitempfehlen, sich das mal anzuhören, weil Michael auch so, also für mich diese Geschichte, die du jetzt gerade erwähnt hast, über die Familie als Mittelständler und dann die Verbindung mit seinen Kindern und dann aber auch der Wille und der Drang nach einer Kohärenz. Also Elobau zeichnet sich ja auch durch eine sehr besondere Art der Zusammenarbeit aus, eine besondere Art der Kultur und Haltung zu Zusammenarbeit und Unternehmertum und da eben auch eigentlich die logische Konsequenz, dass wenn ich Zusammenarbeit und Arbeit und Unternehmen als auf eine bestimmte Art denke, dass ich das dann auch eine Repräsentanz geben sollte, um das ganze Potenzial zu entfalten auf Eigentumsebene. Ist für mich, da ist Elobau ein ganz gutes und besonderes
Beispiel.
Ja,
weil Elobau ist ja schon beides, ist das Eigentumsthema, aber es ist auch das, was wir vorhin mal so als New Work, also selbstbestimmtes Arbeiten, sich selbst organisierende Arbeitsgruppen, das hat Michael Hetzer ja auch bis in die Produktion umgesetzt und spricht auch darüber im Podcast. Und was ich auch sehr interessant finde, weil du hattest vorhin gesagt, natürlich gibt es auch Unternehmen, die haben dann schon ordentliche Gehälter, die haben alles investiert, unter anderem Michael Hetzer sehr viel in Nachhaltigkeit investiert, von dem, was an Gewinnen übergeblieben ist. Aber er investiert darüber hinaus übrig bleibende Gewinne ja in das Bildungswesen, hat ein Schulmodellprojekt bei sich vor Ort gebaut oder finanziert. Also es ist schon interessant, was für Perspektiven sich ergeben, wenn die Gewinne ans Unternehmen oder an einen Stiftungszweck gebunden sind. So, jetzt wollen wir aber zurückkommen, weil wir sind immer noch nicht bei fertig, den drei Standbeinen, wir sind immer noch nicht fertig. Genau. Das dritte, da geht es nämlich um Geld, um Kapital.
Genau, ich hole nochmal kurz die Hörer vielleicht auch mit ab. Wir haben gesagt, das erste ist das Wissen, das zweite ist die einfache Umsetzungsmöglichkeiten, da habe ich jetzt die Beratung genannt. Wenn man genau ist, zählt in diesen zweiten Bereich auch unsere Aktivität, dass wir so Legal Hacks entwickeln, mit denen man heute Verantwortungseigentum im bestehenden Rechtssystem umsetzen kann, mit Ab und Krach. Was wir aber auch sagen und was auch in diesen Bereich reinfällt, eigentlich brauchst du ja eine eigene Rechtsform. Es kann ja nicht sein, dass irgendwie jetzt die Purpose-Stiftung so Wege findet, wie man Verantwortungseigentum heute baut, weil eigentlich, was diese Unternehmer und Unternehmerinnen gerne wollen, ist ja einfach eine Rechtsform für ihre unternehmerische Haltung. So wie ich heute zum Notar gehe und sage, ich möchte eine GmbH gründen oder ich möchte eine Genossenschaft gründen, sollte man auch zum Notar gehen können und sagen, ich möchte gerne hier ein Unternehmen mit Vermögensbindung gründen. Und da fließt sozusagen unsere Arbeit und das, was wir an Erkenntnissen haben und das, was wir auch als an Bewegung erzeugen, fließt dann eben in den politischen Strang, den wir nicht aus Purpose heraus reinmachen, sondern den vor allen Dingen unsere Freunde und Freundinnen von der Stiftung Verantwortungseigentum machen und da die Interessensvertretung auf politischer Seite machen. Und das spielt aber zusammen, das ist jetzt wieder gar nicht so einfach zu verstehen. Also der Bereich ist, es soll einfach möglich sein, dass ich meine unternehmerische Haltung in dieser Rechtsform leben kann. Und die Bereiche, in denen das unterstützt wird, ist Beratung von Purpose, das zur Verfügung stellen von rechtlichen Lösungen, die es heute schon leichter ermöglichen, und dann eben die richtig gute Lösung, nämlich einfach eine eigene Rechtsform, die diese unternehmerische Haltung spiegelt und auch die Interessensvertretung auf politischer Ebene.
Auch sehr, und ich glaube, im letzten Wahlkampf habt ihr viel Aufmerksamkeit bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ich habe das auch so erlebt, dass da über eure Aktivitäten da in dem Wahlkampf doch auch eine breitere Basis entstanden ist von Menschen, die zumindest schon mal was davon gehört haben und anfangen, sich hoffentlich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, das denke ich auch. Genau, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Der dritte Teil ist, wie du schon sagst, ich habe es als Unternehmer, Unternehmerin verstanden. Ich habe es vielleicht auch umsetzen können, auf welchem Weg auch immer. So, und jetzt brauche ich aber ja immer noch Kapital, so wie jedes andere Unternehmen auch. Im Zweifel, ich brauche Wachstumskapital, Risikokapital, etc., etc. Und das brauchen natürlich auch Unternehmen in Verantwortungseigentum. Und Investoren spielen eine wichtige Rolle auch für diese Unternehmen. Und dass die Art, wie in diese Unternehmen investiert wird, verändert sich ein bisschen, vor allen Dingen im Abgleich zu, sag ich mal, jetzt dem ganz klassischen amerikanischen VC-Modell, also wo ich eigentlich in ein Unternehmen reingehe, ich kriege ganz normale Anteile, ich kriege die Stimmrechte, ich will das Unternehmen irgendwann verkaufen, will das an die Börse bringen, und sehe eigentlich da, es ist irgendwie ein anderer Blick auf diese Unternehmen. Und was daran besonders ist, ist eben, dass ich trotzdem noch in diese Unternehmen investieren kann. Viele Investoren das auch richtig spannend finden, weil sie ja wissen, sie investieren in ein Unternehmen, wo klar sichergestellt ist, dass dieses Unternehmen der Unternehmensidee dient. Auch nicht von, kein Mission Drift nennt man das dann. Also dass nicht das Unternehmen irgendwann wegrutscht in irgendeine andere Richtung, in das ich eigentlich gar nicht investiert habe am Anfang, sondern klar ist, wer hat da die Verantwortung und was ist die Unternehmensidee. So, und das, was da besonders ist, ist eben, ich kann rein investieren, ich kann auch Geld wieder rauskriegen, aber man redet dann über so ein Fair Return, also auf die eine oder andere Art sichergestellt, dass das nicht in 40 Generationen immer noch meine Enkel kriegen, sondern dass es ein sehr klares, eher so Vertragsverhältnis zwischen Investor und Unternehmen gibt, bis wohin Geld auch wieder zurückfließt. Also es ist nach oben hin auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie gedeckelt oder es ist definiert, bis wann oder wohin es zurückfließt. Und das andere ist, die Kontrolle bleibt weiterhin bei den Unternehmern und Unternehmerinnen. Ich habe natürlich bei bestimmten Themen kann ich als Finanzierungspartner mitsprechen, bei manchen Themen muss ich gehört werden, bei manchen Themen muss ich auch mein Okay geben, aber sozusagen dieses grundsätzliche Stimmrecht, was die Firma und den Weg bestimmt, das bleibt weiterhin bei den Gründern, bei den Unternehmern und Unternehmerinnen. Und jetzt kommt der wichtigste Unterschied. Die Liquidität, die von diesen Unternehmen aufgebaut wird, beziehungsweise die der Investor braucht, um sein Investment wieder zurückzukriegen, die entsteht nicht dadurch, dass ich das Unternehmen irgendwann immer wieder verkaufe, sondern die Liquidität kommt irgendwann aus einem funktionierenden Geschäftsmodell und ich fange einfach an, eher wie so in dem Sinne, wie wenn ich ein Darlehen zurückbezahle, wenn ich irgendwann das Geld habe, fange ich an, den Investor wieder zurückzubezahlen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nur unbedingt mit Darlehen machen kann. Man kann das auch mit stillen Beteiligungen machen. Man kann das mit stimmrechtslosen Anteilen machen, mit rückkaufbaren Anteilen. Aber das Unternehmen hat also eine ganz klare Beziehung zu dem Investor. Und es ist klar, wenn das Unternehmen anfängt zu funktionieren, fängt das Unternehmen an, diesem Investor die Kapitalkosten wieder zurückzuzahlen und zu tragen. Und da ist ein oft aufgebrachtes Missverständnis, dass es jetzt heißt, man kann keine Investoren mehr reinbringen. Und in dem Bereich haben wir eben zwei Finanzierungsgesellschaften gegründet, die sich rein darauf fokussieren, in Unternehmen zu investieren, die in Verantwortungseigentum sind. Das eine ist Purpose Ventures. Wir machen da Startup-Finanzierungen wieder nur in Verantwortungseigentum. Und wir investieren genau auf die Art und Weise, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und das andere ist Purpose Evergreen Capital, die in schon profitable Unternehmen investieren, die Wachstumsfinanzierung brauchen, Nachfolgefinanzierungen, die auch schon ganz schöne Unternehmen finanziert haben, gerade auch spannend für Mittelständler. Wir hatten ja über New Work geredet, das ist eines der ganz großen bekannten Beispiele von Bözog. Bözog hat auch ein Unternehmen, was sich auf Bözog T heißt das, was sich auf so psychotherapeutische Unterstützung fokussiert und auch die sind zum Beispiel von Purpose Evergreen Capital finanziert und unterstützt von Purpose Evergreen Capital auf ihrem Weg dann zu Verantwortungseigentum. Im Englischen heißt das dann ja Steward Ownership. Aber da sieht man wieder, dass dieser Zusammenhang aus so einer unternehmerischen Haltung und dass es da eine große Passung gibt, auch gerade auch solchen Unternehmen. Aber nicht nur. Also wir haben auch ganz, ganz klassische Unternehmen, die jetzt von New Work noch nie unbedingt was gehört haben oder die jetzt auch mit der klassischen Nachhaltigkeits- oder Impact-Orientierung gar nicht unbedingt gehört haben. Also die Diversität ist da ziemlich, ziemlich breit, aber nochmal, um das abzuschließen, die dritte Aktivität ist also, es braucht Kapital für diese Unternehmen. Wir selber leisten da einen kleinen Teil, indem wir Kapital zur Verfügung stellen von oder verbindend auch zu Partnern, die wir haben und ein Netzwerk aufbauen von Investoren, die an solchen Unternehmen interessiert sind und Lust haben, die zu investieren.
Wie kommt das bei Investoren an? Ich denke mal, dass ihr das gegründet habt, wird ja schon den Grund haben, dass Kapital ein Problem war für Unternehmen in Verantwortungseigentum. Jetzt hast du ja auch gesagt, wir bauen ein Netzwerk auf, wir sprechen aus den Menschen, die so grundsätzlich daran Interesse haben. Ist das schwierig, da Investoren zu finden oder ist das Modell eins, was dann doch Zustimmung findet?
Ja, allein darüber könnten wir einen anderthalb Stunden Podcast machen, Anne.
Den machen wir in der zweiten Folge.
Ja, machen wir gerne. Ich probiere es kurz zu machen. Also ich glaube, dass das Thema von nicht-exit-orientierter Finanzierung sowieso ein Trend oder ein Thema in dieser Welt ist. Also letztens hat mal jemand zu mir gesagt, jetzt wo gerade wieder Krise ist und wo die Investoren zurückhaltend sind, ist das Coolste, was es jemals war, ein profitables Startup zu sein oder ein profitables Unternehmen zu sein, was eher auf eigene Kraft setzt, anstatt sich voll zu saugen. Das ändert sich dann ja auch immer, was jetzt gerade cool ist und was nicht. Aber es gibt ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die noch nie unbedingt von Verantwortungseigentum gehört haben und die einfach sagen, ich möchte gerne auf eine Art mit Investoren zusammenarbeiten, die nicht darauf beruht, dass ich mich jetzt auf die Autobahn setze und am Ende des Tages die VC-Spur langfahre. Jeder, der das will, kann das ja auf jeden Fall machen. Ich will da gar kein Bashing oder irgendwas machen. Aber es gibt eben ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die das einfach nicht als ihren Weg sehen oder wo das Unternehmen gar nicht zu so einer VC-Finanzierung passt. Das vergisst man ja auch schnell. Heute ist es oft so, dass ich den Eindruck habe, alle denken, Unternehmensfinanzierung und Risikofinanzierung heißt automatisch, ich bin so ein VC-Case. Dass es da ganz viele Unternehmen gibt, die per se nicht unbedingt so ein VC-Case sind, wird schnell vergessen. Aber du hast absolut recht. Es ist immer noch, würde ich sagen, so was wie eine strukturelle Benachteiligung für Unternehmen in Verantwortungseigentum. Mhm. Dadurch, dass die Standardlandschaft heute sehr auf dem Narrativ gebaut ist, wo so Verantwortungseigentum eine Alternative zusetzt. Und sobald ich irgendwas anderes mache, falle ich oft durch die Raster durch. Ich falle durch die Bewerbungsprozesse durch, ich kriege irgendwelche Förderungen nicht. Und das liegt schlichtweg daran, dass das Thema bisher zu unbekannt war. Und wir arbeiten sehr stark daran, auch mit unseren Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen, dass sie überall die Türen aufgehen, dass sie sich weiterentwickeln. Und dann gibt es aber auch einen ganzen Teil von Investoren, für die das wie genau passend ist. Weil, also zum Beispiel Impact-Investoren, die sagen, ich will ja in dieses Unternehmen investieren, vor allen Dingen, weil das einen Impact hat. Für die ist das eigentlich die absolute Garantie, dass dieses Unternehmen immer den Impact und die auch Unternehmensidee bleiben wird. Für Finanzierungspartner, die einfach sicherstellen wollen, dass sie eine bestimmte Beziehung immer zu den Unternehmerinnen und Unternehmern haben. Die wissen ja auch, ich kann mich darauf verlassen, das sind die, die im Driver's Seat sitzen. Und ich rede hier nicht in 5 Jahren mit irgendwie einem amerikanischen VC, der jetzt plötzlich 60% der Stimmrechte hält. Und der Gründer ist eigentlich ein bisschen egal geworden. Und wie wichtig das ist, wird eben ganz vielen Gründern eben leider auch ein bisschen zu spät bewusst, wenn ihnen das Unternehmen nämlich oft dann schon gar nicht mehr gehört oder sie schon den Weg sehr weit runtergegangen sind auf dieser VC-Autobahn. Ja, aber da ist noch viel Arbeit zu tun, wie du sagst.
Ja, ich glaube, das ist aber ein wirklich großes Problem, weil viele Gründer machen es ja gerade, weil sie dieses VC-Modell irgendwie kennengelernt haben und davon so ein bisschen angefixt sind und die ist immer über Einhorn und das nächste ganz große Start-up und so weiter. Eigentlich seid ihr ja so ein bisschen fast wie eine Übersetzung des alten Mittelstandsgedankens. Irgendwie drängt sich das für mich so auf, denn so mal ursprünglich der Nachkriegsunternehmer, natürlich wollte der auch Geld verdienen und darüber möchte ich auch gerne noch mit dir sprechen. Ja. Aber grundsätzlich wurde da ja auch noch mehr und selbstverständlicher zurückgegeben an die Gesellschaft oder an das Umfeld. Und heute, wo ich viel Kapitalinvestoren drinne haben, die mit dieser Gesellschaft, diesem Umfeld gar nichts zu tun haben, ist das ja überhaupt erst so ein Thema geworden, dass man darüber sprechen muss, was passiert eigentlich mit den Gewinnen. Apropos Gewinne und Gehälter, es wird ja oft verwechselt, oh, mir gehört das Unternehmen nicht mehr oder nicht mehr klassisch. Darf ich denn überhaupt Geld verdienen? Wie ist es denn mit dem eigenen Gehalt? Darf ich auch, ich weiß nicht, eine Villa, ein Boot, ein Jet haben, wenn ich im Verantwortungseigentum bin als Unternehmen? Wie sieht's denn damit aus?
Ja, lass uns kurz mal festhalten, weil ich habe jetzt 3 Sachen gehört, zu denen ich was sagen will in deiner Frage. Das erste ist die Connection zum Mittelstand. Das zweite, wo ich was gerne zu sagen würde, ist, dass du hast das so nebenbei gesagt, das Missverständnis, mir gehört dieses Unternehmen nicht mehr. Das möchte ich unbedingt gern was zu sagen. Das dritte ist die Frage, kann ich eigentlich noch gut Geld verdienen, wenn ich das mache? Oder muss ich dann irgendwo in einem Kloster sitzen und kann eigentlich gar nichts mehr verdienen? Passt, kann ich da durch
schieß
reiten?
Schieß los, ja.
Also der erste Punkt, die Verbindung zum Mittelstand freut mich, dass du das so sagst, weil ich sehe das tatsächlich auch so, dass es eigentlich die Weiterführung von etwas ist, was eine sehr, gerade in Deutschland, eine Tradition eigentlich hat. Also soziale Marktwirtschaft, Mittelstand. Und ich werde schier irre, wenn ich mir angucke, wie stumpf wir als Gesellschaft oft einfach nach Amerika gucken und sagen, da lernen wir jetzt, wie man Business macht. Das ist jetzt die Art und Weise. Und eigentlich ganz viele Dinge, wo ich den Eindruck habe, die sind da schon wieder am Abklingen und da erkennen sie die Probleme und fangen eigentlich an, weiterzudenken. Da kommen wir jetzt in Deutschland auf die Idee, das kopieren wir jetzt alles mal. Also die Lösung all unserer Probleme ist jetzt, dass wir irgendwie das Gleiche machen, mehr VC-Kapital. Und das hat sicherlich viele Vorteile und ich will das nicht per se schlecht machen, aber ich finde es so stumpf. Ich finde es so, das wird überhaupt nicht unserer Tradition gerecht. Übrigens auch des selber Denkens und unseren eigenen Weg da Findens. Dass wir sagen, ja, wir machen jetzt hier dieses VC und vergessen völlig, dass wir hier eigentlich auf einem Erfolgsmodell aufbauen können und es in die Zukunft führen
Das finde ich total spannend. Da muss ich jetzt kurz was sagen, sagen, weil ich das total spannend finde, dass du das so dezidiert sagst, weil ich werde auch bei Purpose oft gefragt, weil das ja auch dadurch, dass ein englischer Begriff so auch so ein bisschen angehaucht ist, das kommt jetzt auch irgendwie aus Amerika rübergeschwappt. Und werde ich auch oft gefragt, hat nicht unser klassischer deutscher Mittelstand mit diesen wunderschönen Marken und Erfolgskonzepten, hat der nicht sowieso Purpose? Wo ich oft sage, ja, der hat für mich sehr viel mehr Purpose als jedes große Unternehmen, was jetzt einen Berater beauftragt, um einen Purpose für ihn zu entwickeln. Und ja, ich sehe das genauso. Ich finde das sehr spannend, dass du das nochmal, diesen Punkt nochmal hervorgehoben hast.
Ja, wie siehst du das denn? Also ich würde ja auch sagen, jemand, der, also ein Unternehmen zum Beispiel in Verantwortungseigentum mit weiter Tradition jetzt ist ein Fensterbauer. Sorbetaler Fensterbauer, die bauen Fenster. Das ist doch ein super Purpose. Das ist etwas, absolut, was wir brauchen. Ja, das ist einfach ein Produkt, was wir brauchen. Und ich würde sagen, viele, die so super ewig nach ihrem Purpose suchen, manche davon haben vielleicht auch einfach keinen, aber manche bei manchen, die suchen, die vergessen, dass sie einfach einen haben. Weil die bauen Fenster, die räumen den Müll von der Straße, das sind ja alles Sachen, die wir brauchen.
Absolut.
Insofern, da bin ich total bei dir. Wenn du auch sagst, dass das eigentlich eine Unternehmensidee. Ich sage immer Unternehmensidee heute, weil ich mich so ein ganz bisschen dann von diesem Purpose einfach klar mache, dass ich sage, da gibt's ganz viel drin. Das muss jetzt nicht immer alles einen weltrettenden Satz beinhalten, sondern es muss einfach sein, welchen Mehrwert schaffen wir.
Nee, absolut. Ich werde auch oft gefragt, ob jetzt jedes Waschmittel die Welt retten muss, und das muss es absolut nicht. Aber ich glaube, dass jedes Unternehmen heute, und da schließt sich eigentlich der Kreis unserer Diskussion, dass jedes Unternehmen irgendwo eine Sinnorientierung braucht. Weil wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben Work-Life-Balance-Themen, wir haben eine Generation, die nicht mehr wie die Babyboomer ohne nachzufragen 40, 50, 60 Stunden Wochen macht. Das heißt, wir kommen um das Thema Sinnorientierung, glaube ich, nicht herum. Und ich denke immer, dass früher in dem klassischen Mittelstand, ich will das auch nicht pauschalisieren, aber eher mehr Sinnorientierung war, als in einem Unternehmen, was durch viel VC-Kapital darauf hingezüchtet wird, einfach mehr, mehr, mehr Wachstum, 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 Gewinne, Gewinne, Gewinne.
Ja, naja, das meine ich ja auch mit diesem da schließt sich tatsächlich der Kreis zu viel, mit dem wir geredet haben, weil diese amerikanische Perspektive oder finanzkapitalistische Perspektive sehr, also ich sag bewusst finanzkapitalistisch so, weil ich glaube, es gibt so viele Ausprägungen von Kapitalismus und was darüber jetzt wer versteht, was ganz anderes ist jetzt als eine soziale Marktwirtschaft, und diese friedmannsche Logik, dass die größte Aufgabe eines Unternehmens ist, Gewinne für den Shareholder zu maximieren, das ist ja eine, die es gibt. Die Frage ist nur, will ich sie für mich nehmen, glauben, will ich so agieren und wollen wir sie am besten jetzt noch kopieren? Und ich halte es für einfach eine dämliche Idee. So kann ja jeder machen, was er will. Ich würde nicht gerne als Unternehmer sagen, der Aufgabe meines Unternehmens ist es, Gewinne für den Shareholder zu maximieren. Und dann habe ich auch noch eine Regierung, die mich da accountable halten kann, das zu tun. Das kann ja jeder, also ich will nicht gerne in einem Umfeld arbeiten, in dem das mehr wird. Ich will auch kein Unternehmen bauen und meine Lebensenergie da reinstecken, um ein Gefäß zu bauen, dessen Grund es ist, eine soziale Technik, nämlich Geld, zu vermehren, um sie dann wieder zu vermehren. Das ist einfach, da haben wir mehr drauf als Menschen. Das hoffe ich.
Genau, da ist ja das Schöne, dass da genau die Frage nach der Sinnorientierung kommt. Und dann sind wir wieder beim Thema. Aber jetzt war der zweite Punkt, auf den du eingehen wolltest. Mir gehört das Unternehmen nicht mehr wirklich.
Genau. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich so wichtig finde, dass sich die passende Sprache zu dieser Idee entwickelt. Und dass das bei Verantwortungseigentum sich noch entwickelt. Heißt es jetzt eigentlich Verantwortungseigentum? Ich zum Beispiel finde den Begriff im Englischen, Steward Ownership, ist der mir am meisten gefällt, weil da steckt der Steward drin. Stewardship ist etwas, was eine ganz lange Tradition hat, dass man Stewardship für Länder übernimmt und so weiter. Also das so. Aber ich will sagen, Sprache hat eine wahnsinnig wichtige Bedeutung in diesem Thema. Und dann sagen oft auch Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen wir arbeiten, die sagen dann, das Unternehmen gehört jetzt ja allen. Oder Unternehmen gehört niemandem. Und ich glaube, es ist okay, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, das für sich auszudrücken. Ich sage nur, für mich ist es so, das Unternehmen gehört ganz klar jemandem. Also es ist ich gehe zurück auf Sorbetaler Fensterbau, es ist ganz klar, wem dieses Unternehmen gehört. Es ist auch ganz klar, wem Patagonia gehört. Oder es ist ganz klar, wem Bosch gehört. die Sache, die sich ändert, ist, was geheißt gehören. Und das meinte ich mit, die Qualität des Eigentums ändert sich. Der Eigentümer, die Eigentümer von Bosch haben die Stimmrechte von Bosch und die haben die volle Kontrolle über Bosch, aber sie haben nicht gleichzeitig das Recht, diesem Unternehmen Kapital zu entziehen. Sie haben nicht gleichzeitig irgendein Gewinnrecht. Und trotzdem würde ich sagen, mit Fug und Recht sind das die Eigentümer, die Geschicke dieses Unternehmens leiten. Und das ist mir wichtig. Da gibt's, weil in der Idee steckt für mich drin, es ist eben nicht irgendein Absentee-Owner, also jemand, der irgendwo fern entfernt sitzt und mal Kapital reingegeben hat, sondern das sind ja Unternehmereigentümer, das sind nah verbundene Eigentümer, die sind da, die sind vor Ort. Und das ist auch wieder ein Rückschluss zu dem, was du gesagt hast mit der Tradition, aus der wir kommen, nämlich Menschen, die vor Ort sind, die im Unternehmen sind, die in der Kultur sind, die in der Gesellschaft drinstehen und die ich, wo ich weiß, die haben die Verantwortung. Und das halte ich für so enorm wichtig, weil den einen Effekt, den ich eben gesellschaftlich denke, der zu dem Verantwortungseigentum ein Gegenpol sein könnte, ist so eine Form von struktureller Verantwortungslosigkeit. Dass du eigentlich, du hast irgendwo Kapitalgeber, die sind aber, die geben rein, dann sind da eingestellte Geschäftsführer, die sagen, ja, ich muss ja nur das machen, was die Außen sagen. Die haben also alle irgendwie, die Außen sagen, ja, ich bin aber ja nicht drin. Und dann ist am Ende so ein bisschen die Frage, wer ist es denn jetzt? Und ich glaube, Verantwortungseigentum bietet, kombiniert mit anderen Good-Governance-Lösungen drumherum, die wahnsinnig gute Chance, gesundes und verantwortungsvolles, strukturell verantwortungsvolle Unternehmen zu bauen, wo ganz klar ist, auf wen kann ich mich hier verlassen, wen kann ich ansprechen. Und da spricht natürlich der Satz, das gehört jetzt niemandem mehr, eigentlich dagegen. Deswegen tue ich mich damit schwer, dass das niemandem gehören soll.
Nee, das war aber jetzt auch noch eine schöne Erklärung, das nochmal zu so visualisieren. Im Grunde seid ihr da, versucht ihr dem Eigentum wieder mehr Bedeutung zu geben im Sinne von, das gehört dir nicht auf dem Papier, sondern es gehört dir und du bist verantwortlich dafür. Ja. Also diesen Zusammenhang wieder stärker herzustellen. Und wenn man dann an das Wort Verantwortungseigentum, dann versteht man auch, woher es gekommen ist. Ja. Das heißt, Eigentum verpflichtet, hat man ja auch früher gesagt. Diese Redensarten haben ja alle einen Sinn, die sich so lange halten. Und in dem Sinne verstehe auch ich jetzt noch mal Verantwortungseigentum besser, diese Verbindung wiederherzustellen zwischen Eigentum und Verantwortung, die darüber hinausgeht, dass ich Verantwortung trage, in dem Sinne, dass ich bei einer Fehlentscheidung Geld verliere, sondern dass ich wirklich holistisch Verantwortung für die Geschicke des Unternehmens habe.
Und sogar in dem Kontext, jetzt mal einfach erstmal gesellschaftsrechtlich, ändert sich auch nicht so wahnsinnig viel, weil wenn ich jetzt eine GmbH zu der GmbH in Verantwortungseigentum umbaue, dann sind da genau die Stammanteile drin, die es auch bei der GmbH gibt. Und außer ich habe irgendwelche Nachschusspflichten oder so, ist das Geld auch weg, wenn ich da falsche Entscheidungen treffe. Und auch in der normalen GmbH habe ich natürlich die Freiheit zu entscheiden, da wieder neues Geld reinzutun. Und da ändert sich nicht nur, dass nochmal sehr viel deutlicher gemacht wird. Es geht hier um die Rolle und diese Rolle hat eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und das Schöne ist, wieder Rückschluss zu dieser internen Kultur und der Zusammenarbeit. In dem Moment, wo diese Rolle so klar wird und ich sie auch ins Gespräch bringen kann mit meinen Kollegen, entsteht plötzlich ein viel lebendigerer Nachfolgeprozess. Wenn ich als Unternehmen in Verantwortungseigentum von vornherein gründe und ich habe einen aktiven Dialog, was heißt es hier, Verantwortungseigentümer zu sein? Welche Aufgabe, welche Accountabilities, wie komme ich da rein? Wer entscheidet es eigentlich, ob ich da reinkomme? Wann soll ich auch wieder rausgehen? Habe ich plötzlich eine Lebendigkeit in der Erweiterung und Nachfolgelogik, die nicht nur sozusagen kurz vor Lebensende dann auftritt, sondern ins Unternehmen reinwirkt. Dann kann aus dem Unternehmen viel einfacher jemand hervortreten und sagen, ich glaube eigentlich, dass ich diese Verantwortung auch schon trage. Warum bin ich da nicht dabei? Und dann kann man sagen, was hat das denn jetzt für einen Mehrwert, wenn wir einfach mehr Verantwortungseigentümer erzeugen? Was hat das Unternehmen davon? Also die Sozialdynamik, die strukturiert sich schon auch um diese neue Form des Verständnisses und der Sprache. Und das finde ich total, das finde ich sozusagen auch aus meinem Hintergrund als Wirtschaftspsychologe, ist das ein total schöner Punkt, dass das dann auch passiert in diesen Unternehmen.
Schön, dass ihr dran geblieben seid. Unser Gespräch geht nahtlos weiter mit dem nächsten Teil dieser Podcast-Folge. Es lohnt sich, auch da reinzuklicken.